Heute möchte ich mit uns zuerst einen Satz anschauen. Wir wollen den Schöpfer betrachten und der Psalm 104 beschreibt sehr viel aus der Schöpfung. Und dann im Vers 31 kommt eine Aussage, die hat man vor einigen Jahren sehr oft gesungen, sogar als Kanon war das möglich. Da steht: Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. Der Herr freue sich seiner Werke. Wozu hat der Herr das alles geschaffen? Ganz einfach, weil es ihm Freude macht. Weil es seinem Wesen entspricht. Weil er der Schöpfer Gott ist. Plötzlich kam mir in den Sinn, dass der Herr auch in alle Ewigkeit immer wieder etwas schaffen wird. Es ist ja sein Wesen. Und dass das für uns dann hochinteressant wird, weil er uns damit einbezieht, wie wir das schon im Schöpfungsbericht lesen. Und er freut sich über seine Werke. Er nimmt sich auch Zeit, einmal nichts zu tun, sondern nur das anzuschauen, was er gemacht hat und sich darüber zu freuen. Ich muss da immer an einen meiner Enkel denken, der hatte vor einiger Zeit noch so die Gewohnheit, wenn er zu uns kam, raste er ins Kinderzimmer, die Schienen der Priobahn wurden geholt und dann wurde irgendetwas Kompliziertes gebaut mit Weichen und Brücken und allem. Ganz tolle Ideen hatte er. Und wenn der fertig war, rannte er ins Kinderzimmer und holte etwas anderes. Da haben wir gedacht, er soll doch jetzt mal mit dieser tollen Anlage spielen. Aber also der Herr, der freut sich über das, was er gemacht hat. Und jetzt darf ich gerade weiterfahren. Jetzt darfst du die Person links oder rechts anschauen und denken, der Herr freut sich über dich und der Herr freut sich über mich, über dich selber. Der Herr freut sich, denn wir sind sein Werk. Es heißt dann auch, geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Wir sind sein Werk. Aber der Herr freue sich seiner Werke und wir sind zweimal seine Geschöpfe. Zuerst natürlich und dann noch durch die Wiedergeburt, als wir den Heiland in unser Herz aufnahmen, wurden wir so noch eine neue Schöpfung. Und auch über die freut sich der Herr. Der Herr freue sich seiner Werke und ich bin immer wieder. Und gerade in letzter Zeit, als ich das wieder las, weil das Buchzeichen von Malachi wieder zu 1. Mose zurückwanderte, der Herr freue sich. Ich habe da die Schöpfungsgeschichte wieder gelesen und war begeistert. Immer wieder sah er an, was er getan hatte. Das war gut. Er freute sich seiner Werke. Und dann kam dieser 6. Tag der Schöpfung. Da steht in 1. Mose 1 ab Vers 25, Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Also ich denke, da war jetzt schon langsam früher Nachmittag, er hat schon so viel gemacht an diesem 6. Tag. Denn nachher geht es mit uns ja weiter. Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und nach diesem Schöpfungstag erst heißt es dann, Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da war er jetzt übermäßig zufrieden. Menschen nach seinem Bilde. Was für eine hohe Würde wir haben. Das erklärt dann gleich auch, warum der Herr den Sündenfall nachher nicht verhindert hat. Denn Gott kann man auch nicht daran hindern, das zu tun, was er sich in seinem freien Willen vorgenommen hat. Und obwohl ich dann doch noch festgestellt habe, dass er sich beeinflussen lässt in seinen Willensentscheiden durch seine Kinder, wenn sie beten. Er hatte im Sinn, sein halsstarriges Volk zu vernichten und aus Mose ein neues Volk zu machen. Und Mose hat gesagt, tu das nicht. Das sieht ja so aus, als hättest du dein Volk nicht ins verheißene Land bringen können. Denk an deinen Namen. Tu es nicht, vergib und vernichte dein Volk jetzt nicht. Ich weiß nicht, dachte Mose, wenn der aus mir ein Volk macht, wird es auch nicht besser. Ich hätte so gedacht an Moses Stelle. Aber trotzdem, was er will, tut er, wenn er spricht, stets getan und geschieht. Er ist der allmächtige Gott, aber er freut sich, wenn seine Kinder beten, in den Riss treten. Wozu hat er den Menschen geschaffen, um sich zu freuen? Damit er einen hatte, der da über all diese Landtiere herrschte. Wir lesen dann noch etwas anderes im zweiten Schöpfungsbericht. Dann Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und nun sind wir uns sicher einig, dass er aber den Adam nicht machte, weil er noch einen Gärtner brauchte und einen Verwalter, sondern weil er sein Werk dem Menschen anvertraute und weil er gerne den Menschen mitarbeiten lässt. Mitwirken lässt. Dieser Adam durfte diesen Garten noch gestalten. Er durfte noch anbauen, da gab es noch Flächen. Und er konnte sich entscheiden, ob es da Blumen wachsen sollten oder Rüebli. Er durfte das entscheiden und Gott redete ihm nicht rein. Er durfte sogar den Tieren den Namen geben. Gott hat sie geschaffen. Aber so wie Adam sie nannte, so war dann Gott auch einverstanden, hat nicht Einspruch erhoben und sagt, ja, aber weißt du, also das, also dieser Name, finde ich, der gefällt mir jetzt nicht so. Sag ihm anders. Nein. Eine hohe Würde hat dieser Mensch gehabt. Und der Herr freute sich seiner Werke, er freute sich an Adam, an Eva. Und wir lesen leider dann erst nach dem Sündenfall, was offenbar Gewohnheit war im Garten Eden. Täglich sich so abgespielt hat. Nach dem Sündenfall heißt es im 1. Mose Kapitel 3, Vers 8, sie, Adam und Eva, hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. sage, das war eine Gewohnheit, denn sie erkannten das Geräusch. Sie dachten nicht, ja, da geht irgendein Tier durch jetzt so, da raschelt ein Tier oder so, sondern sie wussten, sie kannten das Geräusch und wussten auch jetzt um diese Zeit ungefähr, kommt der Herr zu uns. An jenem schlimmen Tag versteckten sie sich, aber an den anderen Tagen, bin ich sicher, hatten sie Gemeinschaft miteinander. Und wenn ich nochmals an den sechsten Tag denke und jetzt mal behaupte, das könnte ja schon am Nachmittag gewesen sein, dass Adam dann geschaffen wurde, als er zum Bewusstsein kam, hat er wahrscheinlich schon recht bald diesen Besuch des Schöpfers erlebt. Gott konnte wahrscheinlich kaum warten, um mit ihm Gemeinschaft zu pflegen am Abend. Und das war dann der Abend des sechsten Tages. Und am Abend fängt dann der neue Tag an. Da konnte er dem Adam dann gleich noch mitteilen, weißt du was noch? Also morgen ist dann Ruhetag. Morgen musst du noch nicht arbeiten. Das ist der Tag, der besonders da ist, dass wir miteinander Gemeinschaft haben. So hat eigentlich das menschliche Dasein begonnen. Sehr bald ist es Abend geworden. Und dann auch der Ruhetag. Und diese Gemeinschaft mit dem Herrn steht am Anfang. Und am Tag danach hat dann Adam begonnen zu wirken, zu bebauen und zu bewahren und zu herrschen und. Alles, was ihm aufgetragen war. Am Anfang, vor dem Wirken, steht die Gemeinschaft mit Gott. Nicht nur, damit Gott Instruktionen erteilen kann. Er will einfach zusammen sein. Und ich dachte mir, es ist so eine schöne Zeit gegen Abend, wenn es kühl wird. Jetzt vielleicht, wenn es heiß ist, manche setzen sich dann noch gerne auf den Balkon, wenn die Sonne nicht mehr drauf brennt. Die Zeit, wo viele Menschen sich auch öffnen, so, man Gespräche führen kann, sind nicht alle ganz gleich veranlagt. Aber immerhin hat man doch vor Jahrzehnten das Lied gedichtet, kein schöner Land in dieser Zeit, als hier das unsere weit und breit, wo wir uns finden, wohl unter Linden, zur Abendzeit. Gott schon schätzte diese Zeit und Adam und Eva. So war er also ständig zusammen und freute sich seiner Werke, freute sich an den beiden, an ihren Fragen, die sie hatten. Er teilte sich ihnen mit und sie teilten sich ihm mit. Da war eine richtige Freundschaft. Und mir hat das so geholfen, seit ich das jetzt vor ein paar Wochen gelesen habe, denke ich oft gerade am Abend daran, ja, jetzt ist es kühl geworden, jetzt kommt der Herr. Denn mit Lilian zusammen habe ich dann noch eine Gebetszeit. Und da will ich bewusst mich einfach daran denken, dass jetzt einfach Gott da ist. Ein Satz, der heute sehr zeitgemäß ist, den man in Predigten hören kann, heißt, genieße die Gegenwart Gottes. Wir sind ja sowieso in einer Zeit des Genießens, obwohl wahrscheinlich viele gar nie dazu kommen, weil sie so vieles genießen wollen, dass die Zeit nicht für alles reicht. Genieße, da habe ich immer gedacht, ja, aber ich kann ihn ja nicht sehen, ich kann ihn nicht so richtig mit den Ohren hören, aber ich brauche manchmal halt etwas Anschauungsunterricht. Ich denke an diese Besuche bei Adam und Eva. Ich will auch tagsüber mit ihm reden, eben wie mit einem Freund. Ich darf ihm das Herz ausschütten. Er liebt das. Er heilt auch gern mein Herz. Diese Gemeinschaft, ich denke, zur Abendzeit, Oder auch am frühen Morgen oder wenn es über Mittag ist, dass wir dem Herrn begegnen, in der Mittagspause, wann auch immer. Der Herr freut sich seiner Werke. Denken wir daran, es ist ihm so wichtig. Wozu hat er Adam geschaffen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben? Um an seinem Leben Anteil zu nehmen. Nicht um ihm reinzureden, nicht um ihn zu kontrollieren, aber Anteil zu nehmen als bester Freund. Wir sind seine Mitarbeiter und Geliebte. Und wenn ich jetzt weitergehe auf den menschgewordenen Gott, auf Jesus Christus, in ihm sehen wir den Vater. Und hatte er es nicht genau gleich, hat er nicht auch der Gemeinschaft mit seinen Freunden oberste Priorität eingeräumt? Wir sind Gottes Mitarbeiter, wir sind Jesu Mitarbeiter, das stimmt. Aber ich liebe die Berufungsgeschichte der Jünger, wie sie Markus wiedergegeben hat. In Markus Kapitel 3, Vers 13. Jesus ging auf einen Berg und rief zu sich, welche er wollte. Schon da muss man innehalten und sagen, und der Herr will mich und dich. Markus 3, 13. Es kann sein, dass jemand aus seiner Kindheit die Prägung bekommen hat, mich will man sowieso nicht. Ich bin ein Wunschkind gewesen. Versteht ihr? Dann habe ich da leichter, aber andere mögen schwer haben. Ich kenne solche Menschen, die reagieren auch so, wenn sie einem nur begegnen, mich will man sowieso nicht. Und sie nehmen nicht Kontakt auf. Aber welche er wollte, Jesus wollte diese Jünger. Und er will jedes von uns. Und er setzte 12 ein, die er auch Apostel nannte. Und jetzt steht wozu? Dass sie bei ihm sein sollten. Er wollte Gemeinschaft. Natürlich hat er ihnen auch viel mitgeteilt, aber sie haben ja das meiste oder vieles nicht begriffen. Ja. Sie waren nicht so lernbegabt, wären wir wohl auch nicht gewesen, dass sie bei ihm sein sollten und dann, dass er sie aussendete zu predigen und dass sie Vollmacht hätten, die bösen Geister auszutreiben. Er wollte, dass sie um ihn sein sollten. Jesus will mit dir und mir Gemeinschaft haben. Und dabei will er sich mitfreuen über Gottes Werk und über sein Werk, das er vollbracht hat, damit er uns auch als Eigentum jetzt haben kann. Er hat ja bezahlt mit seinem Blut, um uns für sich zu erkaufen. Als Mitarbeiter, ja dann auch noch. Sondern vor allem, um mit ihm zusammen zu sein, um mit ihm auszutauschen, mit ihm zu reden, auf ihn zu hören. Er brauchte nicht einfach Multiplikatoren seiner Lehre, sondern Freunde. Oh, wie kennen wir doch diese Begebenheit, wo eine Frau dachte, nur das Beste für Jesus. Martha. Maria und Martha, ihr habt alle schon Predigten gehört darüber. Und Martha wollte wirklich das Beste geben, das Beste für den Herrn. Und Maria hat ihr nicht geholfen. Dabei war da eine große Gesellschaft, die ganzen Jünger, es waren auch noch andere dabei, auch Frauen zogen jeweils mit. Und schließlich sagt doch Jesus Maria, die einfach zu seinen Füßen saß und sich nicht mal überlegt hatte, für sie war es einfach nicht anders möglich, wenn Jesus da ist, muss ich bei ihm sein. Sie saß zu seinen Füßen und Jesus sagt, sie hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Das Beste für Jesus. Nicht allein Arbeit. Arbeit, Arbeit und nochmals Arbeit. Dass man sogar im Arbeiten im Reich Gottes ein Burnout kriegen kann. Das ist möglich heute, ja. Sollte es doch gar nicht geben müssen. Das hat der Herr nicht so berechnet. Burnout im Dienst für ihn. Wenn dann man noch sieht, ja, Moment mal, im Dienst für Jesus zählt nicht der Einzelkämpfer, sondern er redet von seinem Leib. Da trägt eines das andere. Ein jeder trage des anderen Last. Und alle helfen einander mit, ein jeder mit der Gabe, die er bekommen hat. Jedes wieder anders. Ja, bei Jesus werden wir nicht ausgebeutet und ausgenutzt. Nein, er will, dass wir uns über ihn freuen und er will sich über uns freuen. Wir wollen Gemeinschaft haben miteinander, Maria und Martha. Und dann kommen wir zum letzten Wunsch von Jesus, als er noch auf der Erde war. Da schickte er Petrus und Johannes. Sagt, wird euch dann einer begegnen, ein Mann, der holt Wasser, fragt dann den, wo wir das Passalam miteinander essen können. Der zeigt euch einen großen Saal mit Polstern und dort bereitet es zu. Und so war das dann auch. Und das war für Jesus dann auch der Abschluss, noch vor dem ganzen Leiden. Der Abschluss eigentlich seines Erdenlebens mit den Jüngern, bevor er ihnen dann als Auferstandener wieder begegnete. Aber da das Passalam, und ich lese uns das vor, als die Stunde kam, ich bin jetzt in Lukas 22, 14, und als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dies Passalam mit euch zu essen, bevor ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er pflegte mit ihnen diese Tischgemeinschaft, hat sich nochmals ihnen offenbart, hat ihnen auch die Füße gewaschen und sie konnten ihn fühlen, sie konnten bei ihm sein. Er wollte auch da Gemeinschaft, bevor er dann das allergrößte aller Werke in Angriff nahm, das Erlösungswerk am Kreuz. Er wollte Gemeinschaft und sprach dann diese bekannten Worte. Er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt ihn und teilt ihn unter euch, denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. So wollte er sich ihnen offenbaren in dieser Gemeinschaft des letzten Abends. Und was er da einsetzte, bedeutete noch einmal Gemeinschaft. Ich lese uns das vor aus 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 16. Der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? So eine wertvolle Gemeinschaft. Mehr nur als einfach ein Andenken, noch Gemeinschaft finde ich noch mehr. Denn Jesus hat sich mit den Gläubigen eins gemacht. Er hat auch gesagt, er zieht in unsere Herzen ein, wenn wir ihn hineinlassen. Und wir sollen in ihm sein und wir essen und trinken ihn. Gemeinschaft. Und Lilian und ich haben auch gelernt, diese Gemeinschaft immer mehr zu schätzen und zu genießen. Denn es waren keine geistlichen Würdenträger nötig oder ich weiß nicht was für Personen, um dieses Andenken möglich zu machen. Es müssen nicht irgendwelche ordinierte Leute sein oder ich weiß nicht was. Die ersten Gotteskinder, die kamen einfach zusammen und feierten das. Brachen das Brot und erinnerten sich an Jesu Leib und hatten Gemeinschaft mit dem Leib Jesu, tranken etwas Wein, hatten Gemeinschaft mit dem Blut Jesu. Sie feierten das einfach. Das ist das Vorrecht von Gläubigen. Darf man praktizieren, wenn man plötzlich denkt, jetzt verlangt mich aber auch herzlich danach. Und diese Gemeinschaft mit Gott ist für mich doch so etwas nicht ganz Einfaches, weil ich ihn ja eben nicht sehe und höre. Kann dann auch etwas in der Bibel lesen und dann oftmals verstehe ich dann vielleicht etwas Besonderes oder irgendein Vers wird mir noch wichtig und ich kann dann sagen, ja, jetzt habe ich etwas verstanden, was der Herr mir sagen will. Was auch so wichtig ist in dieser Gemeinschaft. Wir dürfen sogar um eine gute Gemeinschaft bitten. Also zwischen Menschen befreundet. Ja, du weißt, jetzt muss ich dich aber bitten, also weißt du, ich brauche ein bisschen Hilfe, dass wir jetzt eine gute Zeit zusammen verbringen können. Ja? Also so habe ich, glaube ich, nie mit dir geredet, Lilian. Ne? Wenn ich 40 Kilometer auf dem Velo zurücklegte und dich zu sehen im Zürcher Oberland bei deinen Eltern zu Hause. Musste mich auch nicht überwinden, es waren zwar 40 Kilometer auch, mit einigen Höhenmetern drin, aber ja, wir dürfen bitten, dass der Heilige Geist, der uns gegeben ist, uns beisteht, dass die Gemeinschaft nicht irgendwie eine Konzentrationsübung ist. Wenn Sie jetzt diesen Gott vorstellen müssen, er sei jetzt da und zu überlegen müssen, was würde er jetzt vielleicht sagen zu mir oder was soll ich ihm sagen? Ist bei euch auch ein großer Zeitteil der Gemeinschaft ein Reden von euch? Beten, Also es gab ein Lied, das hieß Beten ist Reden mit Gott und Hören. Aber oftmals redet man ja fast nur. Und das Hören fällt einem schwer. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns gerne hilft. Der uns auch in der Gemeinschaft gerne hilft, ihn zu hören. Muss gar nicht sein, dass in der Gebetsgruppe plötzlich einer, so spricht der Herr, ich habe ein Wort von euch jetzt bekommen. Das darf es auch geben, das kann sein. Aber es kann auch anders sein. Ich muss da an den Hans denken aus unserer Gebetsgruppe in Langnau vor vielen Jahren. Da ereiferten wir uns an einem Sonntagabend, weil wir erfuhren, wenige Kilometer hinter dem Dorf im Sielwald soll im Anschluss an die Street Parade eine dieser Partys stattfinden, die jeweils im Anschluss an die Parade irgendwo dezentral an verschiedenen Orten über die Bühne gehen. Und wir haben unser Eifer und wir haben dagegen gebetet und wir haben... Und der Hans, mit einem Schmunzeln, hat er gesagt, ich weiß nicht, hat es im Gebet gesagt, ach Herr, du kannst ja auch einfach ein Gewitter schicken und den Blitz einschlagen lassen in diese Anlage. Was soll ich euch sagen? Genau das geschah eine Woche später. Nachts habe ich gehört, wenn ich wachbar war, es hat zwar in Strömen geregnet, das war schon schön, aber ich hörte kein Bum-Bum und nichts. Denn diesen Sound hört man über viele Kilometer. Und man hat dann in der Zeitung gelesen, also es sei missraten, man habe die ganze Nacht mit technischen Problemen gekämpft. Es habe einfach nicht geklappt und der Blitz habe auch in die elektrischen Anlagen eingeschlagen. Ich wusste nicht, dass das war ja in dem Fall prophetisch geredet. Also der Heilige Geist will uns beistehen, dass wir auch verstehen. Aber ihr kennt das doch auch, dass plötzlich beim Lesen der Bibel ein Wort bei euch wie einschlägt. Nicht wie der Blitz im Sielwald, sondern das einfach, wow, ein Wort für euch plötzlich 10-mal heller leuchtet, als ihr es schon gekannt habt. Das alles wirkt der Herr. Er will Gemeinschaft und ich habe schon gesagt, auch das Wirken, er will die Gemeinschaft untereinander. Die Gemeinschaft unter den Gotteskindern. Wenn wir im Licht wandeln, 1. Johannes 1, 7, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu seines Sohnes macht uns rein von aller Sünde. Das gehört zu unserem Christsein. Gemeinschaft untereinander. Dass wir uns auch freuen an den Werken, die Jesus vollbracht hat. In dir und in dir und in dir und in dir und in dir. Als wir herkommen, denke ich, sehe ich Menschen, über die Jesus eine riesige Freude hat. Menschen, die Jesus herrlich gemacht hat. Menschen, die zu den Geliebten des Herrn Jesus zählen. Die darf ich heute Abend sehen. Sehr wertgeachtet in Gottes Augen. Ich hoffe, wir freuen uns je länger, je mehr übereinander. Und wenn ich auf die letzten Monate zurückschaue, ohne dass ich mir es überlegt habe, ich gehe immer lieber an Orte, wo sich Gottes Kinder versammeln. Immer mit größerer Freude. Ich freue mich, Sie zu sehen. Zur Gemeinschaft sind wir geschaffen. Eine Gemeinschaft war da im Gebet, als der Tag der Pfingsten dann erfüllt war und das Pfingstwunder geschah. Ich habe euch ein paar Stellen aufgeschrieben, könnt ihr das nachlesen, aber der Platz hat nicht gereicht, weil das sehr oft vorkommt in der Apostelgeschichte. Bald schon mussten sie wieder im Gebet einstehen, weil man sie eingeschüchtert hat und erlebten eine erneute Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Sie haben gebetet und Petrus wurde frei. Petrus wurde aus der Todeszelle herausgeholt durch einen Engel. Gemeinsames Gebet, Gemeinschaft. Gebetsgemeinschaft bewirkte, dass Saulus und Barnabas ausgesondert wurden und dann auf die erste Missionsreise gingen. Und so kann man es auf Schritt und Tritt nachlesen. Das Prinzip der Schöpfung, gleich am Anfang von Adams Existenz, war die Gemeinschaft. Am Abend des sechsten Tages, als es kühl geworden war, da bin ich mir so ziemlich sicher, auch wenn ich es erst später lese. Und dann der Ruhetag, der siebente, der erste ganze Tag in Adams Leben. Und dann das Wirken. Und ich muss euch eben sagen, ihr habt es schon gemerkt, an dieser Gemeinschaft muss ich, ja, ich muss sie erbitten. Ich muss bitten, Herr, hilf mir, dass ich verstehe, was du mir sagen willst, wenn ich das Wort lese. Hilf mir auch, dich zu verstehen, wenn ich nicht nur rede. Die Zeit, die ich mit ihm verbringe, soll sich eigentlich nicht auf ein Abarbeiten einer Liste reduzieren. Ich sage nichts gegen Listen, weil wir vergesslich sind. Ist gut, wenn wir mal nachschauen können. Aber wir sollten dann nicht irgendwie meinen, also beten heißt die und die und die und Sachen, die Sachen. Und wenn ich dann bin ich fertig. Kann man mal an einem müden Tag einen Berg haben, vor dem, was das Schönste sein sollte. Weil man denkt, das und das, man hat es sich zum Programm gemacht, man hat es sich angewöhnt, alles gute Anliegen. Und die müssen alle jetzt noch durch. Und wenn wir Zeitknappheit haben, dann reden wir etwas schneller. Also, schön, dass ihr mich so entgeistert anschaut. Das ist etwas, was ihr überhaupt nicht kennt. Dass ihr irgendwie noch ein paar Dinge einfach sagen müsst. Aber vor Jahren hat man mir mal von einem Kind erzählt. Das hat gelernt, mit der Mutti am Abend zu beten. Und dann hat sich dann schon auch ergeben, der Götti, das Gotti und. Und irgendwann an einem Abend war das Kind so müde und hat dann gesagt, lieber Heiland, das gleich wie gestern. Ich könnte mir vorstellen, dass das echt ist, tönt wie ein Witz, gell? Ich glaube sogar, dass der Heiland auch gelacht hat und denkt, so, das Kind, das glaubt sogar, dass ich noch weiss, was es gestern gesagt hat. Wir wollen treu sein und wir sollen anhalten im Gebet. Und wir sollen eben nicht nachlassen. Nicht immer sagen, Herr, du weißt schon alles. Amen. Wir sollen reden mit dem Herrn. Aber trotzdem, wir wollen nicht mit dieser Haltung dann an die Arbeit gehen, die ich hatte, wenn ich als Bub an die Schulaufgaben gegangen bin. Für mich hat nur eins gezählt. Nicht der Prozess von der Aufgabe, wo ich wahrscheinlich etwas jetzt dabei lernen soll, sondern einfach möglichst schnell fertig zu sein. So sollen wir nie beten. Ich weiss, ihr lacht jetzt, aber es ist auch schon plötzlich, hat man sagen so, Herr, jetzt, Herr, leite mich im Gebet. Und dann plötzlich kommt jemand anders viel mehr Gewicht über. Plötzlich merken wir, dass wir jetzt richtig im Feuer sind. Vielleicht haben wir gestern und vorher gestern für die Person nicht so gebetet, aber der Heilige Geist hilft uns. Es sollen Zeiten sein. Ja, spannende Zeiten. Zeiten, wo wir uns darauf freuen. Denkt doch daran. Der Herr kommt euch besuchen. Auch wenn es am heißen Mittag ist, nicht erst am Abend, wenn es kühl ist. Denkt daran. Der Herr besucht euch. Der Herr freut sich über die Gemeinschaft. Pflegen wir sie als etwas Wertvolles. Und ich getraue mich auch dem Herrn zu sagen, du, heute Herr Jesus, jetzt musst du mir helfen. Diese Gemeinschaft mit dir zu pflegen und genießen zu können, wie es manchmal gesagt wird. Das habe ich Lilian auch nie gesagt. Nach 40 Kilometern auf dem Melo, Lilian, jetzt musst du mir helfen, mit dir zusammen zu sein. Hä? Eigentlich schon nicht sehr ehrerbietend, wenn wir so beten, aber wir zeigen dem Herrn, dass wir ihm vertrauen. Er weiß, dass es uns nicht immer leicht fällt und weil es so wichtig ist, weil Großes daraus entsteht, dass eben es so umkämpft ist vom Feind. Auch schon war ich dann plötzlich nicht mehr müde, wenn ich angefangen habe. Da haben wir nicht überlegt, was jetzt noch alles und wie lange noch und wann ich endlich zu Bett gehen kann. Plötzlich habe ich gedacht, du, jetzt bin ich wacher als vorher. Nicht immer, gell, Lilian? Ich muss das zugeben, sonst denkst du, was redet der da vorne? Aber das hast du auch schon erlebt, dass ich nachher wacher war als vorher, wenn die Begegnung gelungen ist. Es ist halt einfach eine Kluft seit dem Sündenfall. Ja, es ist nicht so einfach, wir sind im Fleisch. Aber der Heilige Geist will uns helfen, das zu überwinden. Immer mehr die Gemeinschaft mit dem Vater zu genießen, auch zu pflegen, tagsüber an ihn zu denken, mit ihm zu reden, auf ihn zu achten. Der Herr will uns reich segnen und er freue sich seiner Werke und wir freuen uns über ihn. Freude ist die Absicht. Freude soll in Gottes Reich herrschen. Einen freudigen Geist kann er auch uns geben und hat er uns schon gegeben. Ich wünsche uns viel Freude in der Gemeinschaft mit ihm, in dem, was wir dann verstehen und anschließend auch tun, weil wir ihn verstanden haben, weil wir wissen, das will er jetzt. Darum gelingt es dann auch. Das ist spannend. Lob und Dank, wir wollen unserem Herrn preisen. Vater, wir danken dir, dass du unsere Gemeinschaft mit dir, mit dem Herrn Jesus, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mehr und mehr noch kennenlernen. Und wenn wir in der Bibel etwas verstehen und sehen, dass es bei uns aber manchmal nicht so ist, dann müssen wir nicht einfach selber schauen, dass es wenigstens so aussieht, als wie es müsste, sondern wir bitten um Gnade. Wir dürfen alles dir bekennen, was wir nicht so hinkriegen. Eine gesegnete, erfüllte Gebetszeit. Wir dürfen alles erbitten. Du bist so gut zu uns. Wir preisen dich und loben dich. Amen. Vater, und so bitten wir um deinen Segen, ganz besonders für unsere persönlichen Gebetszeiten und Zeiten des Bibellesens, für die Gebetszusammenkunft am Montagabend oder am Sonntag vor dem Gottesdienst, damit es Zusammenkünfte sind, wie wir jetzt gesungen haben, wie der Freund dem Freund seine Gedanken kundtut. Ein freundschaftlicher Austausch in einer wunderschönen Gegenwart von dir stattfinden kann. Behüte unsere Schritte auf dem Wege nach Hause, behüte uns durch die Nacht in die neue Woche hinein. Wir danken dir, dass wir in deinen Händen geborgen sind. Du bist wunderbar. Amen. Kommt alle gut heim. Der Herr mit euch. Ich sehe im Programm, ich habe einmal einen Termin. In den nächsten 2 Monaten, so Gott will, komme ich da gerne wieder daher.